ARD.
Herzlich willkommen zu Maya Burkhardts Frauengeschichten. Dies ist eine besondere Ausgabe, nämlich Hubertus Maya Burkhardt ist heute zu Gast in seiner eigenen Sendung, möchte ich sagen. Und diese Sendung hat einen besonderen Anlass, denn nach 10 Jahren gehen die Frauengeschichten, geht diese Talkreihe auf NDR Info zu Ende. Und wir haben wirklich vor 10 Jahren, man muss es sagen, einen Aufschlag gemacht. Das war vor Publikum in Neustadt am Rübenberge. Ja. Zwischendurch waren, ich habe hier die Liste vor mir liegen, Hubertus, sehr viele, sehr interessante Stimmt. Frauen zu Gast bei dir. Ja.
116 an der Zahl.
Und das ist eine Liste, da mag man gar nicht aufhören drin zu blättern. Viele sehr bekannte Frauen, also viele Schauspielerinnen, Regisseurinnen, Autoren, Menschen, die ja ein ganz besonderes Leben geführt haben. Aber es sind auch Geschichten, in denen du es ja geschafft hast, über die Schwächen zu reden.
Die es ja eigentlich nicht gibt. Ich glaube, ein erfülltes Leben besteht aus Sieg und Niederlage. Ein erfülltes Leben besteht darin, dass man betrogen wird und andere betrügt, dass man verletzt wird und andere verletzt. Und der Mensch ist eben auch die Summe nicht nur seiner Stärken, sondern seiner sogenannten Schwächen. Und der Mensch ist oft, wenn er glaubt, dass er peinlich ist, dann lebt er ein wirkliches Leben. Ja. Ich glaube, wir sollten uns verabschieden von diesem kühlen Bild des professionell funktionierenden Menschen, der immer jeder Situation gerecht wird.
Das ist aber natürlich ein Bild, was vielfach auch von Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, und davon waren ja ganz viele bei dir zu Gast, ganz viele Frauen, die treten natürlich oft so auf, als strahlend auf dem roten Teppich beispielsweise. Ich möchte aber behaupten, du hast sie trotzdem uns anders, ja, sagen wir mal, vorgestellt, ihr anders zum Sprechen gebracht.
Freut mich, dass du das sagst, lieber Oke. Ich kann dir auch sagen, warum mir das vielleicht gelungen ist. Nämlich gar nicht so sehr, weil ich so klug gefragt habe, sondern weil Frauen sich aus meiner Beobachtung mehr über die Person definieren und Männer mehr über die Funktion. Und deswegen habe ich mich auch häufig nicht so gerne, anwesende Herren übrigens ausgenommen, nicht so gerne mit Männern unterhalten, weil man muss oft erst durch die Funktion durch und dann findet man auch eine Person, die oft so spannend gar nicht zwingend ist. Nicht jedes stille Wasser ist zwingend tief. Bei Frauen habe ich immer das Gefühl, dass Frauen auch häufig, man möge mir die Verallgemeinerung verzeihen, Erfolg anders definieren, nämlich Erfolg ist, wenn ich möglichst nah an mir dran bin. Erfolg ist, wenn ich mein Leben führe, wenn ich kein Leben führe, was mir nach Karrierekriterien von anderen vordiktiert wird. Deswegen fand ich in meinem Leben, und ich kann ja nur von mir sprechen, fand ich in meinem Leben häufig Frauen interessanter, spannender, vielschichtiger, widersprüchlicher als Männer.
Es war ja gemischt. Einige kanntest du vorher schon, einigen bist du erst dort begegnet. Ist das richtig? Oder jeweils im Studio, ist das so?
Ich würde sagen, okay, die meisten kannte ich vorher aus mehreren Begegnungen. Oder du weißt ja, ich bin eigentlich Film- und Fernsehproduzent, ich habe viele Filme produziert. Viele Schauspielerinnen kannte ich beispielsweise. Uschi Glas kannte ich vorher, Veronika Ferres kannte ich vorher. Mit Marianne Segebrecht habe ich ein ZDF-Fernsehspiel produziert. Die kannte ich. Und einige wenige kannte ich nicht. Das ist dann oft sogar spannender. Zum Beispiel Nina Hoss habe ich das erste Mal buchstäblich nach einer kurzen Begegnung bei 3 nach 9 habe ich sie hier im Studio gehabt. Und das ist ein Gespräch, an das ich mich besonders gerne erinnere.
Bei Marianne Segebrecht kam, glaube ich, der Sache zugute, dass du sie schon gekannt hast. Du schreibst sehr liebevoll in dem einen Buch darüber, wie es ist, wenn man mit ihr zusammenarbeitet, was für eine seelenvolle, warmherzige Frau das ist. Und vielleicht hören wir mal den Ausschnitt aus dem Gespräch und reden dann ein bisschen darüber, was sie erzählt. Das finde ich nämlich sehr bemerkenswert.
Sehr gern. Diese Charaktereigenschaft, die dich auszeichnet, aus meiner Perspektive, das Attribut ist Mut. Und das hat sich in der frühen Kindheit schon angedeutet. Deine Mutter war ja leidgeprüft. Du bist auf dem Dachfirst lang balanciert. Du hast dich an den Regenrinnen lang gehangelt. Ja. Und das war jetzt kein Flachbau. Hattest du nie Angst um dein Leben?
Nee, also es gibt so eine schöne Metapher, was meine Mutter betrifft. Also ich war 12 Jahre alt und meine Nachbarin, bei der war ich viel und die war sehr großzügig mit meinen Ideen. Also ich durfte bei ihr zum Fenster rausklettern und oben rauf aufs Dach. Und das Schönste war für mich am Dachfirst laufen. Am Dachfirst laufen, balancieren oder egal, wo ich ein Seil erwischen konnte oder egal, bin ich gelaufen oder balanciert. Man hat immer gesagt, du warst mal im Zirkus früher, du warst Seiltänzerin. Und als ich da gerade so schön balancierte, kam die Nachbarin, hat es gesehen, rannte rüber zu meiner Mutter und sagt, schnell, Agnes, schnell, die Marianne fällt vom Dach runter. Anstatt mal zu sagen, schau mal darauf, wie schön die da läuft. Nee, sie hat mich schon runterfallen sehen. Und meine Mama kommt raus mit der Salatschüssel unterm Arm und hat sie gerade Salat gewaschen, hat so raufgeguckt und hat gesagt, ach, das passt schon, die Marianne, die kann das, glaub's mir. Und die hat ihre Schutzengel. Und das war so ein tolles Gefühl und ging wieder rein. Und mit diesem Vertrauen der Mutter, da kann man ohne Netz und doppelten Boden leben. Das ist, glaube ich, so ein großes Glück, was mir der Schöpfer da sozusagen mitgegeben hat. Welch ein Glück.
Ganz wunderbar, finde ich. Man merkt sofort, was da für eine Person auf der Bühne ist und eine tolle Geschichte davon abgesehen. Dieses, also ich habe einen Schutzengel, ist so das eine, finde ich. Aber das andere ist, bei Marianne Segebrecht, aber auch bei vielen anderen Frauen, die du zu Gast hattest, da haben Leute Menschen ermutigt, diese Frauen, diese jungen Mädchen, diese Mädchen ermutigt und haben gesagt, mach das doch mal oder du kannst das schon. Ich hatte das Gefühl, dass es bei vielen Biografien, die ihr dann ja besprochen habt in diesen Interviews, eine große Rolle spielt.
Absolut, ich gebe dir recht. Ich glaube, das zunächst Einzige, was man als Älterer machen kann, man kann Kinder und Jugendliche, die einem anvertraut sind, ermutigen, ihr eigenes, ich betone, ihr eigenes Leben zu führen und nicht eine Kopie des Lebens, das man ihnen vorlebt. Das ist das eine. Und das andere ist, ich habe ja immer nach Frauen gesucht und ich würde gerne mal sagen, wir haben immer nach Frauen gesucht, denn Doris Schiederich ist die ganze Zeit die verantwortliche Redakteurin von NDR Info gewesen und ohne sie wäre dieses ganze Format auch nie denkbar gewesen, so lange und so gut. Und wir haben immer nach Frauen gesucht, die sich eben nicht so sehr darüber definieren, dass sie erfolgreich sind in einer bestimmten Funktion, sondern dass sie, ich habe es ja schon mal angedeutet, ihr eigenes Leben leben. Dass sie sagen, ich wurschtel mich da schon durch. Und Marianne beispielsweise hat mal das Muttibräu gemacht. Die war mal Gastwirtin. Die war bei Percy Adlon eine gefeierte Schauspielerin. Marianne ist eine Urgewalt. Sehr katholisch, sehr bayerisch, sehr dem Leben verhaftet. Also eine Frau, die ich zutiefst ins Herz geschlossen habe.
Ist es manchmal sogar schwierig gewesen, wenn man, also ich merke ja, es gibt da eine richtige Nähe zwischen euch, eine richtige Verbindung, die kommt in dem Gespräch auch, in dem, wenn man es länger hört, auch noch weiter heraus. Dann wiederum, sagen wir mal, eine Rolle zu finden, aus der du heraus ein Interviewer bist, ein Gastgeber in einem Gespräch?
Ich versuche die Frage wie folgt zu beantworten. Es ist oft schwer, wenn man eine Nähe hat, gute Fragen zu stellen, weil die gute Frage hängt oft davon ab, dass man eine Distanz hat.
Wenn man sich die große, lange Liste anguckt der Frauen, die bei dir zu Gast waren, dann hat man oft Menschen, die, sagen wir mal, von der Bühne kommen und auf der Bühne stehen. Und das ist ja etwas, das weiß ich auch aus unserem ersten Gespräch, das hat dich immer besonders fasziniert. Ich glaube, du hast schon als Jugendlicher als Komparse gearbeitet.
Ja, am Staatstheater Kassel, so ab meinem 14., 15. Lebensjahr. Und ich habe die Gesetze der Bühne immer sehr faszinierend gefunden. Ich betone, lieber Uke, ich wollte nie Schauspieler werden. Ich wollte auch nie Sänger werden oder Tänzer oder all diese wunderbaren Berufe. Das Selbstvertrauen habe ich auch nie gehabt. Aber diese Schnittstelle zwischen Kreativität und Kapital oder zwischen Kunst und Organisation, das hat mich immer interessiert. Deswegen bin ich auch Produzent geworden. Aber Bühne ist immer etwas, wie funktioniert Bühne? Bühne hat Gesetze. Wie funktioniert Beleuchtung im Theater? Wie funktioniert Beschallung? Wie funktioniert beim Film Schnitt? Also all das hinter der Bühne hat mich immer wahnsinnig fasziniert. Seit meinem 14. Lebensjahr eigentlich.
Und so hast du vermutlich auch mit diesem Wissen und dieser großen Liebe zur Bühne und zur Bühnenwelt diese Frauen dazu gebracht, dir zu vertrauen, nämlich mal in einem Gespräch. Katrin Sass zum Beispiel erzählt ja selbst von einer Kindheit, die gar nicht so einfach gewesen ist. Das fängt ein bisschen diese Welt ein, vielleicht auch eine vergangene Bühnenwelt, das weiß ich gar nicht genau, aber auf jeden Fall fängt es das ein. Wollen wir uns diesen Ausschnitt bei ihm anhören?
Sehr gerne. Die Mutter war ein Vorbild.
So richtig abgenabelt habe ich mich sehr spät.
Ja.
Also es war ja so, ne, in die Wiege. Ich kann gar nicht sagen, ich hatte große Vorstellungen von der Kunst. Also an der Schauspielschule im Osten wurde man gefragt, warum willst du Schauspielerin werden? Ja. Und alle sagten, um die Welt zu verändern, blablabla, positiv einzuwirken auf die, nicht die Genossen, sondern auf die Menschen. Und mir fiel so ein Satz gar nicht ein. Da habe ich gesagt, naja, weil ich das immer werden wollte und weil es meine Mutter auch ist. Das geht so gar nicht.
Ja, Sie haben ein Stück Ihrer Mutter 42 Mal gesehen. gesehen. Ja, aber doch nicht wahrscheinlich aus literarischem Interesse, sondern weil sie ihrer Mutter nah sein wollten, nehme ich an.
Nein, weil ich auf der Bühne sein wollte, weil ich das ununterbrochen brauchte, weil ich den Gestank der Kostüme brauchte, weil ich, das waren Tourneen, ich bin immer wieder mitgefahren. Flitterwochen Taudrütt.
Ja.
Ich war das nie vergessen. Flitterwochen Taudrütt.
Abstecher in Parchim.
In Greifswald.
Ja.
In, ne, Usedom waren sie nicht, so die Rostock-Seite. Ich bin jeden Abend mit und dann habe ich früh natürlich gesagt, ich habe Halsschmerzen, ich kann ja gar nicht zur Schule und es war tatsächlich dann so, dass ich einen dicken Hals kriegte.
Waren Sie manchmal auch krank, in Anführungsstrichen, weil Sie haben es ja ein bisschen simuliert, weil Sie darunter gelitten haben, dass Ihre Mutter ja abends meistens nicht zu Hause war. Denn sie hat ja, da ist es nun mal bei Theaterschauspielerin, gespielt, sodass Sie Ihre Mutter dann wenigstens zum Frühstück mal gesehen haben. Hat das eine Rolle gespielt?
Ich habe keine Ahnung. Hm. Vielleicht war es eher so, dass es toll war, mitzufahren.
Ja.
Ich kriegte sofort, ja, vielleicht kann ich tatsächlich Fernweh dazu sagen, weil mehr hatten wir nicht. Ich muss mit, auch wenn es nur noch Parchim war.
Fahrendes Volk.
Sowas.
Das fahrende Volk, ja, die Bühnenwelt, das kannst du ja auch dann nacherzählen, die Kreide, der Schweiß, der Geruch.
Vor allem das Fernweh. Also ich bin in Kassel groß geworden und ich bin mit meiner Großmutter früher in den Zirkus gegangen, wenn der Zirkus nach Kassel kam. Und ich wollte immer in den Zirkus, aber da, wo die Wohnwagen stehen, also nicht in die Arena, nicht in die Manege, weil ich immer gehofft habe, dass die Artisten, Familien mich dann mitnehmen auf große Fahrt. Und dieses Fernweh, lieber Oke, das treibt mich komischerweise heute noch. Und meine wunderbare Ehefrau Dorothee, ich will nicht sagen, dass sie darunter leidet, aber sie findet es nicht immer toll, dass ich nach 4-5 Tagen Hamburg das Gefühl habe, jetzt braucht's eigentlich mal wieder eine Autobahn, einen ICE-Bahnhof oder Fuhlsbüttel, Flughafen. Nicht, weil ich Hamburg nicht mag, das ist ja ganz und gar nicht der Fall. Das würde mit jeder anderen deutschen Stadt mir genauso gehen. Aber ich habe nach 4-5 Tagen das Gefühl, so, jetzt kenne ich alles. Ich bin zum Beispiel nicht der Mensch, der gerne immer an denselben Ferienort fährt. Ich habe neulich eine Lesung gemacht auf Sylt und da sagte mir eine beim Signieren, eine wunderbare, sehr nette Frau, ach wissen Sie, Herr Meyer-Burkhardt, wir fahren seit 34 Jahren immer hierhin. Und ich guckte sie an und sagte, warum? Ich wollte sie gar nicht verletzen. Ich dachte, ja, aber doch eigentlich schade, weil beim ersten Mal kennt man es doch und dann die Welt ist bunt. Jeder Mensch ist anders. Ich bin weit davon entfernt, Empfehlungen hier abzugeben, aber ich war immer ein unruhiger Geist.
Wenn du mit deinen Gästen, mit den Frauen gesprochen hast, dann hast du dir ja auch ein bisschen überlegt, was könnte ein Gesprächsthema sein? Worüber reden wir eigentlich? Natürlich geht es dann um das Leben und Werk sozusagen, ganz simpel gesprochen. Was betont man, was lässt man weg? Wo weiß man, das könnte sehr interessant oder das könnte vielleicht auch sehr schmerzhaft sein? Wann hat eine Vorbereitung getaugt und wann hat sie gar nicht getaugt? Wer hat dich sehr überrascht?
Also ich habe versucht, immer einem eisernen Credo zu folgen. Das tue ich übrigens auch in der NDR Talkshow. Ich frage persönlich, aber nie privat. Da ist für mich eine Sperre, weil ich finde, ich mache hier nicht Radio für die bunte illustrierten Leser. Das ist nicht mein Thema. Aber ich frage natürlich persönlich. Und wenn man persönlich fragt, glaube ich, verletzt man auch nicht. Bei der privaten Frage ist das nicht auszuschließen. Und mich interessiert auch immer mehr, warum ein Mensch beruflich mit dem, was er tut, da steht, wo er steht und warum er da steht. Mich interessiert nicht so sehr, ob die Ehe funktioniert oder diejenige eine gute Mutter war oder ist. Das ist nicht so mein Thema. Also ich denke jetzt mal an Veronika Ferres, wie die sich durchgekämpft hat in München. Da gibt es ja die schöne Geschichte, dass sie die Reiskörner im Tennisball gegessen hat, aufgekocht hat. Ich glaube, das stimmt sogar. Die hat sich wirklich durchgekämpft. Ich denke an wahnsinnig viele Frauen, wo ich denke, jetzt wo sie erfolgreich sind, ja, haben sie den Applaus, aber sie waren es nicht immer. Und davor habe ich schon sehr viel Respekt, wenn jemand ein Ziel verfolgt und das Gefühl hat, da gehöre ich hin und dann auch am Ende ankommt und auch am Ende da bleibt. Das nötigt mir viel Respekt ab.
Ich finde, das ist sehr schön gesagt, weil das natürlich sehr respektvoll nach wie vor klingt, aber hast du das, ich bleib da nochmal dran, hast du das Gefühl gehabt, bei bestimmten Menschen, ach, die hätte ich aber anders eingeschätzt, da ist aber das ganz woanders hingegangen. Ein Gespräch kann ja auch dann eine Wendung nehmen oder einmal eine Beschleunigung erfahren oder landet irgendwo im Halbaus, man muss es wieder rausziehen sozusagen. Wie ist das gewesen?
Also ich versuche Menschen vorher nicht einzuschätzen. Ich versuche im Grunde auf einen Menschen zuzugehen, wie ein Kind auf einen Menschen zugeht. Es gibt ja die buddhistische Übung, dass man versucht, auf einen Menschen zuzugehen, ohne ihn in eine Schublade einzusortieren, was gar nicht so einfach ist, weil wir haben natürlich Assoziationen aufgrund unserer Sozialisation und aufgrund unserer Prägung, Erziehung und so weiter. Das können wir natürlich im Grunde kaum. Aber ich lasse mich gern überraschen, sagen wir mal so. Und ich finde, die Überraschung ist ja Teil eines jeden Gesprächs, auch nicht vor Mikrofon und nicht vor einer Kamera. Wenn ein Mensch nicht überrascht, ist es ja im Grunde schade. Und lass mich das noch sagen. Wir sagen ja oft in der deutschen Sprache so etwas beklagend über einen Menschen, den habe ich überhaupt nicht einordnen können und meinen das im Grunde ein bisschen kritisch. Ich finde, ein Mensch, den man nicht einordnen kann, ist eigentlich eine ganz tolle Persönlichkeit.
Ja, du hast recht. Eigentlich benutzt man diese Vokabel vollkommen falsch. Es ist in der Tat so. Und wenn man dann Zeuge werden konnte bei deinen Begegnungen, und das waren es ja dann, Begegnungen richtig, zum Teil im Studio und zum Teil vor Publikum, können wir vielleicht dann nochmal drüber reden, was das ausmacht, wenn man dann noch so einen Resonanzboden hat, dann konnte man in der Tat immer mit auf die Reise gehen, was dann eben auch die von sich preisgegeben haben, diese Frauen. Und das waren immer Gespräche, da haben die auch wirklich erzählt. Sie haben sich eingelassen auf das Gespräch. Ja, nichts schlimmer als, das wirst du aus der Talkshow oder viele auch Zuschauer werden das ja auch kennen, wenn man das Gefühl hat, diese Geschichte habe ich schon dreimal gehört und zwar eigentlich immer genau mit diesem Wortlaut.
Aber da ist Radio was ganz Tolles. Und ich muss auch mal sagen, ich bin dem Norddeutschen Rundfunk wirklich sehr dankbar, die 10 Jahre diese Sendung habe machen zu dürfen. Denn im Radio kommen die Frauen ohne Make-up, gelegentlich mit einem alten Pulli, mit wirren Haaren und hier hängt keine Kamera. Und wir hatten mal die Diskussion, sollen wir so kleine Kameras reinhängen, damit man uns auch gucken kann über Internet. Und da habe ich mal gesagt, mach das bloß nicht, weil das Mikrofon erinnert dich nicht permanent daran, dass du ein öffentliches Gespräch führst. In der NDR Talkshow mit 7 Kameras und Licht, das an der Decke hängt, weiß jede Frau und auch jeder Mann zu jeder Sekunde, wir sind on air, wir sind auf Sendung. Da ist das Radio viel intimer und deswegen liebe ich es sehr.
Wir hören mal noch den nächsten Ausschnitt und zwar von Annette Humpe, die du für ein ausführliches Gespräch als Gast hattest und da ging es um ihr Elternhaus. Annette Humpe, viele wissen das natürlich, Musikerin, Produzentin, Komponistin, eine der prägenden Gestalten der deutschen Popmusik, kann man glaube ich ohne Schwierigkeiten sagen. Eine sehr spannende Frau, eine ganz tolle Frau, finde ich. Und wir hören mal rein, diese Frage hast du ihr gestellt.
Sie haben, liebe Annette Humpe, gesagt, es handelte sich um ein sehr protestantisches Elternhaus. Und ich habe den Eindruck, da schwang etwas Bedauern und Kritik mit. Irre ich?
Nein, es ist ja nur so, wie es ist. Hat ja keinen Zweck. Also natürlich, meine Mutter war im Presbyterium und mein Vater war katholisch. Und deswegen konnte ich beide Seiten sehen und natürlich war die katholische Seite meines Vaters wesentlich lustiger und die haben gefeiert, dass die Schwarte kracht und die haben auch ordentlich einen gezischt. Die Protestanten so aus meiner Familie waren eher die Spaßbremse und da gab es so dumme Sprüche, so wie der frühe Vogel fängt den Wurm und
Schuster, bleib bei deinen Leisten.
Ja, und so ein Zeug und Ich war so dazwischen. So auf der einen Seite war ja auch was dran und war aber eine enorme Spaßbremse.
Jetzt stelle ich mir vor, ein Kind wird in Herdecke zum Teenager und irgendwann kommt doch dieser Moment, wo man sagt, wofür interessiere ich mich, was mache ich beruflich, wohin möchte ich mich entwickeln. Erinnern Sie sich an einen Moment, wo das passierte, wo Sie gesagt haben, ich möchte mit Musik beruflich etwas zu tun haben?
Ja, das habe ich dauernd gedacht. Ich habe ja am Radio gehangen und das war auch so, dass ich durch die Musik erstmal der Beatles, ich war der größte Beatles-Fan in ganz Herdecke bestimmt, dass ich gesehen habe, da gibt es noch draußen eine andere Welt als meine Eltern und was die Leute mir hier in Herdecke erzählen. Hör das doch in der Musik, dass es noch ein anderes Leben gibt. Ich habe mir sehr stark gewünscht, in einer Band zu spielen, aber am Klavier zu stehen und selber die Stücke zu schreiben, weil ich hatte ja nur seit ich 6 bin Klavierunterricht und ich konnte das gut und ich konnte improvisieren und alles nachspielen. Ich habe mich aber nicht getraut, das zu sagen, weil ich wusste, dass meine Eltern sagten, ja, geht's noch? Ja, spinnst du denn? Ja, kannst du nur
Flausen
du kannst,
im Kopf.
Ganz genau, du kannst doch Musiklehrerin werden.
Hubertus, ich weiß, dass diese Anspielung dich zum Lachen bringt. Man hört Musik und merkt, da ist noch ein Leben, eine Welt da draußen und die wartet auf mich und auch auf dich.
Ja, das habe ich genauso wie Annette Humpe erlebt, die das in Herdecke mit den Beatles erlebt hat. Und ich erinnere mich, dass ich in der 2,5-Zimmer-Wohnung mit meiner Mutter, die alleinerziehend war, gesessen habe. Und meine Mutter war nicht zu Hause, weil sie gearbeitet hat. Und plötzlich kam im Radio von Rod Stewart Maggie May, was sein erster großer Hit war. Und diese Stimme von Rod Stewart ist tatsächlich der Soundtrack meines Lebens geworden, bis heute. Und ich hatte mit der Stimme die Assoziation, genau wie du sagst, Ucke, die Welt wartet, Optimismus, Rückenwind, so wie ich dieses lästige Abitur habe, dann raus aus Kassel und ich komme, bei aller Wertschätzung für Kassel, aber ich komme nie wieder zurück, ich gehe raus in die Welt, so wie Josef von Eichendorff aus dem Leben eines Taugenichts. Erste Szene kann ich nur jedem empfehlen, mal zu lesen, die ersten 5 Seiten. Dieser Optimismus, diese Zuversicht und dieses Fernweh hat mich nie wieder verlassen.
Wir hören gleich einen Song von Rod Stewart, denn das gehört auch zur Tradition von Maya Burkhardts Frauengeschichten. Ich wollte einmal noch dranbleiben und zwar an diesem wunderbaren Bild, da wartet eine Welt auf mich. Und diese Welt ist dir damals, ja, sagen wir mal, verständlich gewesen, weil die Musik gesprochen hat. Hast du so gut Englisch gekonnt? Hast du gemerkt, da singt jemand ganz anders von anderen Dingen? Oder was hast du gespürt? Ist das gewesen?
Wenn man, glaube ich, in Köln, Hamburg, München, Berlin, Frankfurt groß wird, ist die Notwendigkeit, in die Fremde zu gehen, nicht so groß. Wenn man aber in einer Mittelstadt groß wird, dann hat man zwar ein bisschen Staatstheater, ein bisschen Kino und 3 Straßenbahnlinien gibt's auch, aber es ist halt immer nur der Vorgeschmack auf die große Welt. Und ich wollte nach England in den Schüleraustausch, meine Mutter war manchmal ganz traurig, weil ich war der einzige Sohn und ich hatte auch nie Heimweh. Und meine Mutter hat das natürlich als Liebesentzug missverstanden, was aber gar kein Liebesentzug war, weil ich habe sie geliebt, sie war eine tolle Mutter. Aber ich wollte immer raus in die Fremde. Schon bei den Klassenfahrten, wenn andere Heimweh hatten, habe ich die immer getröstet und habe gesagt, komm Mensch, kommst schon früh genug wieder nach Hause. Ich kann es dir nicht besser erklären, als dass ich immer Lust hatte, etwas kennenzulernen, was ich noch nicht kannte. Ich glaube, das ist es. Ich wollte immer wissen, was hinter der nächsten Kurve eines Weges ist. Und dann bin ich noch gegangen. Ja, und da gibt es jetzt in der Tat einen Rod Stewart-Song, den ich mir für diese Sendung habe wünschen dürfen, wo er eigentlich genau das singt, wie ihm das auch passiert ist. Und dieser Song ist relativ neu und heißt Can't Stop Me Now.
Devil in my stream as I hollered at an old blues tune.
selber kurz anfügen, ist es nicht wirklich wichtig, aber ich komme in der Tat aus einer totalen Kleinstadt und ich kann es so nachfühlen, was du sagst, weil total klar war, hier geht's weg und zwar sofort. Und zwar nicht, weil ich das nicht gemocht habe oder so, aber es war nicht für mich, sondern weil man einfach auf die Reise muss.
Ja, das und ich mochte nie, also viele Menschen mögen es ja, wenn sie über die Straße gehen und kennen viele Leute, ja, was in der Kleinstadt unausweichlich ist. Und ich habe dafür auch Verständnis, wenn man die Anonymität meidet. Ich suche die Anonymität. Ich liebe Städte wie New York oder ich war gerade mit meiner Frau in San Francisco. Ich liebe Großstädte mit ihrer Vielfalt, mit ihren Restaurants, Kulturangeboten, Architektur. Das, eine Großstadt riecht anders. Ich bin sozusagen die deutsche Antwort auf Woody Allen. Ich liebe Großstadt.
Wie kommen wir zu deinen Gesprächen zurück? Ich habe die ganze Liste hier vor mir liegen und ich wollte einmal ganz klar machen noch, indem ich auch ein paar Namen nenne, dass es in der Tat eine große Menge gibt, natürlich an tollen, großartigen Schauspielerinnen, hatte ich ja schon mehrfach erwähnt, aber du hast auch mit Anke Boetius beispielsweise gesprochen, mit Ulrike Murmann hast du gesprochen, du hast mit Elke Heidenreich gesprochen, du hast mit Psychologinnen gesprochen, mit Autorinnen, mit ganz verschiedenen Frauen, die oft natürlich eine ganz individuelle, logischerweise eine individuelle Lebensgeschichte haben. Lass mich eine Frage stellen. Bei vielen ist trotzdem eine Sache zu merken. Es ist manchmal auch die Geschichte des Weges einer Frau in einer männerdominierten Gesellschaft.
Absolut.
Ist das nicht so?
Absolut. Ja, absolut. Die meisten Frauen, mit denen ich gesprochen habe, sind ja, sagen wir mal, im Schnitt älter als 50 gewesen oder gar älter als 60. Und natürlich hat eine Frau in dieser Generation es im Regelfall viel schwerer gehabt, sich durchzusetzen, weil, du sagst es richtig, es ist eine männerdominierte Welt. Und mir fällt da übrigens ein, ich hatte ein sehr schönes Gespräch mit der Frau Professorin Elisabeth Prommer, die in Rostock, glaube ich, Professorin ist und die hat diese wunderbare Untersuchung gemacht mit Frau Furtwängler zusammen über die Präsenz von Frauen und von Frauengeschichten, Frauenfiguren in Filmen und Fernsehspielen versus Männer. Da wird uns Männern kein gutes Zeugnis ausgestellt. Also wir haben in vielen Dingen noch eine sehr männlich dominierte Welt. Und deswegen habe ich ja die Frauengeschichten gemacht, weil ich mich auch im Grunde bei Frauen bedanken wollte. Denn ich bin ohne Vater aufgewachsen, mit einem Großvater, der sehr früh gestorben ist leider, aber mit einer ganz tollen Großmutter. Und mit einer ganz tollen Mutter. Also ich bin zwischen Frauen groß geworden und die haben mir immer sehr viel Respekt abgenötigt, weil weder meine Großmutter noch meine Mutter hatte auch nur einen Anflug von Selbstmitleid. Und das erlebe ich bei Männern immer mal wieder.
Ja, das ist richtig.
Männer tun sich gerne selber leid. Ich bin ja selbst ein Mann.
Sagst du, das fängt schon morgens an, wenn man in den Spiegel schaut manchmal.
Ja.
Gelegentlich. Doris Dörrie ist eine dieser großartigen Frauen gewesen, mit denen du gesprochen hast, die eine ja, ganz tolle Karriere gemacht hat. Aber es geht in der Tat nicht um Karriere, sondern ich finde, es geht bei Doris Dörrie, war es ja auch so und es ist ja toll, was die auf die Beine gestellt hat, hat Opern inszeniert. Wir wissen alle, sie ist eine tolle Filmemacherin, sie ist eine Autorin und sie hat eben auch früh von zu Hause einen ganz eigenen Blickwinkel, ich weiß gar nicht, eingenommen, glaube ich, und ihre Geschwister inszeniert.
Richtig.
Also hat was geschrieben und dann hat genau. Das nicht so hingehauen, offenbar.
Und wenn die nicht reagiert haben, hat sie in einer geflammt und dann haben die geweint und genau das Geweinen hat sie gebraucht. Und da hat sie, ich glaube, es war nicht nur eine Theaterinszenierung, sondern sie hat es, glaube ich, mit einer kleinen Kamera Super 8 damals aufgenommen.
Ich gebe mal quasi an dich in dem Gespräch ab, aus dem Gespräch mit Doris Dörrie, aus Meyer Burkhardts Frauengeschichten.
Ich sage jetzt, ach, hätten wir doch ein Kind. Aber sie waren so verschüchtert, dass sie immer genau meine Worte wiederholten und sagten, ich sage jetzt, ach, hätten wir doch ein Kind. Und dann haben sie einfach geprügelt, dann haben die geweint und das Weinen haben sie gebraucht für ihre
Inszenierung. Ja, da habe ich gemerkt, wie man das so macht mit Regie.
Ja.
Ohrfeigen helfen. Nein, aber das habe ich neulich nochmal beschrieben in der Leipziger Poetikvorlesung, die ich gehalten habe, dass das schon, glaube ich, für mich so der Grund fürs Erzählen war, also so verstoßen zu werden. Natürlich nicht wirklich von meiner Mutter verstoßen worden bin ich da auf gar keinen Fall,
aber ich habe mich so gefühlt und ich habe mir daraus so eine Geschichte gestrickt, wie ja jeder so seine Lebensgeschichte strickt, dass ich von da an eben so ein bisschen außen vor war. Also ich war plötzlich der Beobachter. Ich konnte eben zuschauen, wie diese kleinen Geschwister, die aus meiner Sicht natürlich wahnsinnig dumm waren, weil die auch nicht sprechen konnten und spielen konnte man mit ihnen auch nicht. Man konnte eigentlich gar nichts mit ihnen anstellen, aber wie die eben so süß waren und wie alle Leute sie auch so hinreißend fanden, weil es eben wirklich wunderhübsche Zwillinge waren. Und diese Position, ich glaube, die legt sich schon relativ früh fest, ob man eher beobachtet oder ob man so zufrieden mittendrin ist. Und zufrieden mittendrin war ich eigentlich nie. Sondern ich war immer eher dann, ja, die Beobachterin, die aber auch einen großen Spaß entwickelt hat. Und das ist, glaube ich, inzwischen mein Haupttalent.
Eine große Göttingerin übrigens. Und Göttingen sind ja viele geboren. Herbert Grönemeyer vergisst man immer. Gudrun Landgräbe, das sind viele, kommen aus Göttingen. Oder sind da zumindest geboren. Und ich habe mich wahnsinnig gern mit ihr unterhalten, weil ich schätze ihre sehr sperrigen Filme, die oft sich wirklich einem Massengeschmack entziehen wollen. Und ich finde sie eine grandiose Autorin und Erzählerin.
Gerade in diesem Gespräch ist mir aufgefallen, ich habe das schon verstanden, du hast ja gesagt, persönlich und privat, das sind zwei verschiedene Dinge und da geht es auch mit etwas Gespür und auch Wissen natürlich, da in so ein Gespräch zu gehen, aber du sprichst auch über ihren verstorbenen Mann und in dem Gespräch und es ist ein Thema und es ist sehr zugewandt und es wird sehr künstlerisch darauf geantwortet. Es ging dann um die Inszenierung, er war Kameramann und es geht um
Helge Weindler.
Helge Weindler, ihre Filme nachher auch gedreht hat, aber vorher ja auch schon ein bekannter Mann war. Und
Theo gegen den Rest der Welt mit Maes Müller-Westernhagen, da war er Kameramann.
Sie antwortet, glaube ich, auf die Frage, wann begegnest du ihm oder ich weiß nicht, ob ihr euch gesiezt habt und sagte, immer wenn ich Licht sehe. Mhm. Und das fand ich eine sehr anrührende, auch beim Lesen noch anrührende und beim Hören, kann man es ja auch noch nachhören, sehr anrührende Antwort.
Ich habe persönlich gefragt oder wenn du so willst, privat gefragt, weil sie das vorher an anderer Stelle mal erwähnt hat. Also wenn jemand natürlich an anderer Stelle schon mal gesagt hat, ich bin bereit darüber zu reden, dann ist es nicht mehr privat für mich, weil dann hat er es woanders schon öffentlich gemacht. Dann darf man diesen unsichtbaren Raum auch betreten. Ich selber würde das nicht tun, wenn ich nicht eine Aufforderung bekäme. Und eine Aufforderung kann nur sein, dass man natürlich, ich will mal so sagen, Oke, es ist nicht meine erste Pflicht, den Gast vor sich selber zu schützen. Wenn der Gast bereit ist, sich verführen zu lassen, Dinge zu erzählen, dann darf es mir recht sein. Das ist die Aufgabe des Journalismus, auch des einfühlsamen Journalismus. Aber ich finde, Fragen, die direkt ins Private gehen, finde ich, ist ein bisschen zum Fremdschämen.
Diese Situation im Studio, die wir jetzt ja auch haben, wir sitzen uns gegenüber, die Mikrofone sind nur das Einzige, was quasi uns trennt, wenn du so willst. An einem Tischchen sitzen wir ja hier. Das ist ja auch die Situation, mit der du in diesen Gesprächen zu tun hattest. Das ist so das eine. Man ist sich, wird quasi nicht abgelenkt. Aber wenn du vor Publikum diese Gespräche geführt hast, wie ist das anders gewesen?
Ja, das geht mir auf Pointe. Ja. Also natürlich, wenn man mit Marie Roos war ich in Lübeck. Und Marie Roos ist eine, was ihr ja jetzt auch gerade beweist mit diesem wunderbaren Programm.
Wolfgang Trepper.
Mit Wolfgang Trepper, Nutten, Koks und frische Erdbeeren. Und jetzt heißt das Programm, glaube ich,
Nutten und Koks,
Scheiß auf die Erdbeeren. Ja, das ist ein grandioses Programm. Ein grandioses Programm mit einem grandiosen Wolfgang Trepper. Und da merkt man natürlich, das war von Wolfgang auch eine gute Idee, das mit Marie Roos zu machen, weil Marie Roos geht auf Pointe. Ja, und wir haben uns wirklich, es war unglaublich amüsant in Lübeck, mit ihr das zu machen. Oder Ina Müller. Mit Ina Müller waren wir in Lüneburg. Das war auch unvergesslich, weil mit so einer Entertainerin, ja, führst du natürlich kein nachdenkliches Gespräch, sondern die weiß, der Saal ist voll, ich bin Ina Müller und jetzt gucken wir mal, wie man ein bisschen den Saal zum Kochen bringt und dann kann man nur vor ihr auf die Knie gehen und sagen, deswegen bist du die Ina Müller. Aber es gibt eben nur wenige, die das können, leider in Deutschland.
Bei diesen Gesprächen, die du geführt hast, fällt mir außerdem natürlich auf, außer dass es natürlich großartige Frauen sind und spannende Geschichten, dass natürlich auch so ein Gespräch man merkt das manchmal, ich finde, wenn man als Zuschauer am Fernseher sitzt oder beim Hörfunk dann diese Gespräche hört, merkt man manchmal, sowas hat so seinen eigenen Rhythmus, sowas kriegt einen, man schwingt sich aufeinander ein, man kriegt, irgendwann merkt man auch, das Gespräch ist jetzt glaube ich zu Ende irgendwie. Mhm. Wie hast du das erlebt? Wie ist das gewesen, wenn du in diese Gespräche gegangen bist? Hatte man das Gefühl, nein, das ist jetzt auch wirklich gut oder ich könnte noch 3 Stunden weiterreden? So ist es wahrscheinlich eher nicht gewesen, oder?
Nee, das kann man jetzt schlecht verallgemeinern, weil bei 116 Gesprächen haben wir alles gehabt. Wir hatten Inga Rumpf gehabt, die Rocksängerin, die früher bei Frumpy war und dann bei Atlantis, die hat wunderbar erzählt, aber doch eher norddeutsch einsilbig. Ja, da muss man viele Fragen haben, damit man die 55 Minuten Nettogespräch auch füllt. Ja, und dann gibt es andere, die sprudeln. Ja, ich komme zurück zur Überraschung. Ja, ich führe mein privates, persönliches Leben ja auch so, dass ich das Ritual vermeide und die Überraschung suche. Andere mögen es anders machen. Und insofern gehe ich jetzt auch nicht mit einem Kriterienkatalog an ein Gespräch dran oder mit einer Checkliste, sondern ich gucke mal, was passiert und bin natürlich gut auf die Biografie vorbereitet. Senta Berger beispielsweise, das ist nun wirklich eine Frau, die auf allen bedeutenden Bühnen gestanden hat des deutschen Sprachraums. Sie hat wirklich mit allen internationalen Regisseuren ihrer Zeit nahezu gedreht und immer erfolgreich. Wenn du in so ein Gespräch nicht gut vorbereitet gehst, scheiterst du.
Ist auch eine Frage des Respekts, finde ich, oder?
Ja, ist eine Frage des Respekts und trotzdem musst du dir bestimmte Leerstellen, also leer mit Doppel-Emil, Leerstellen lassen, Pausen lassen, in denen vielleicht etwas entsteht, und was man, wenn man die Pause zu lange setzt, man als Hänger missversteht, als schwarzes Loch im Kopf missversteht seitens der Zuhörerinnen. Das ist, wenn man so will, eine eigene Kunst, das ich aber gerne beherrsche. Also ich sage jetzt mal keine weitere Frage. Und mal gucken, was passiert. Aber dann musst du sie natürlich schnell haben irgendwann, wenn da nichts passiert. Aber ich finde immer die Überraschung das Tollste und das Erwartbare das Langweiligste.
Ich muss zugeben, das Gespräch mit Senta Berger ist voller großartiger Geschichten. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ob da diese Momente des Schweigens und Abwartens so drin waren. Wir haben einen Ausschnitt mitgebracht, wo ich nachher nochmal dachte, Teufel auch, was für eine unfassbare Geschichte.
Ja.
Wie oft hast du das gedacht? Das muss ich echt sagen, wir hören es vielleicht erstmal und reden dann darüber.
Sehr gerne.
Das ist eine unglaubliche Geschichte, ist das eigentlich. Senta Berger bei Mayer Burkhardts Frauengeschichten.
Ich meine, den Druck habe ich mir selber gemacht. Ich kam ins Reinhardt-Seminar und war sehr irritiert bei allem, denn ich war sehr jung, gerade erst mal 16, und habe mich zum ersten Mal im Vergleich mit den anderen erlebt. Bis dahin war ich eben sozusagen die Senta in der Familie, die spielt was vor, die Senta. Geh, komm, Senta, singe mal ein bisschen was. Ja? Ja. Und so. Und dann plötzlich habe ich mich erlebt im Vergleich und ich habe mein ganzes jugendliches Selbstbewusstsein, wenn man das überhaupt in dem Alter schon haben kann oder so benennen könnte, das habe ich erstmal verloren. Und dann kam an einem Vormittag, als wir alle Vorsprechen hatten, kam eine amerikanische Produktion zu uns ins Seminar, um uns zu besuchen. An der Spitze der damals so berühmte Yul Brynner und die ebenso berühmte Deborah Carr und der Regisseur Anatol Litwak und meine alte Schauspiellehrerin, ich wollte sagen meine alte Freundin, meine damals junge Schauspiellehrerin, Susi Nicoletti, sagte, wer spielt was vor, wer traut sich, Senta, komm her. Und wir haben Wozzeck vorgesprochen, die Szene zwischen Wozzeck und Marie. Und als wir dann geendigt hatten, kam Litwak zu mir und sagte, melden Sie sich bei mir im Produktionsbüro, ich habe eine kleine Rolle für Sie. Und dann bin ich eben zum Direktor gegangen und habe gesagt, ich könnte eine kleine Rolle spielen und ich würde auch sehr viel Geld dafür bekommen. Das war ja nicht unwesentlich. Ja. Und sehr viel Geld, das heißt, also damals vielleicht 300 Mark, sowas. Ja. Und er sagte, das finde ich unmoralisch und ich gebe Ihnen die Erlaubnis nicht. Und ich habe das aber natürlich trotzdem gemacht. Das Drehbuch war von George Tabori. Das heißt, ich habe Tabori damals kennengelernt. Und was ich nicht bedacht habe, war, dass natürlich Pressefotografen fast an jedem Tag im Studio waren. Und während meine Mitschüler, die Erika Pluha und die Heidelinde Weiß, tapfer für mich gelogen haben und gesagt haben, ja, wir glauben, dass die Senta, die hat, glaube ich, gerade eine kranke Mutter, Großmutter, sie hat eine kranke Großmutter, ja, ja. Und so war dann mein Foto mit Yul Brynn in der Zeitung, ja. Und darauf musste ich vom Seminar abgehen, ohne Entschuldigung und innerhalb weniger Stunden. Und da habe ich eine große, große Schuld gefühlt. Ich habe Schuld auf mich geladen. Meine Mutter war putzen für mich. Ja. Mein Vater hat mir das ermöglicht und hat es mir erlaubt, dass ich in die Schauspielschule gehe.
Und es war renommiert, das Max
Reinhardt Seminar. Und es war renommiert.
Und Sie waren die jüngste Anwärterin.
Und ich war die jüngste.
Ja, auch so eine unglaubliche Geschichte. Ich habe das da schon angedeutet. Also für sich genommen eine ganz starke Geschichte. Natürlich Senta Berger eine großartige Schauspielerin. Ich komme nochmal darauf zurück, was wir vorhin schon mal als Thema hatten, nämlich dieses als Frau in einer männerdominierten Welt, das ist so das eine, aber vor allem dieses Frauen, die so ihren Weg gemacht haben, die so ihrem Stern aber auch gefolgt sind in gewisser Weise, also denen womöglich dann auch vielleicht die Mutter oder die Großmutter, wie bei Marianne Segebrecht, gesagt hat, mach das mal, du kannst das schon, aber die auch trotzdem ja den Schritt gegangen sind. Das finde ich beeindruckend, muss ich sagen.
Nun kommt bei Senta Berger hinzu, dass neben allem Handwerk, neben aller Arbeit, neben aller Mühe, die sie für ihre Karriere aufgewendet hat, es gibt Schauspielerinnen auf einer Bühne oder vor einer Kamera, die das haben, was man Aura nennt oder Charisma nennt. Ich war damals Regieassistent am Schillertheater in Berlin bei Boy Gobert und war damals befreundet mit Mona Seefried. Und Mona Seefried, die Schauspielerin, die übrigens auch mal am Thalia-Theater war, spielte zusammen Arthur Schnitzlers Reigen mit Senta Berger. Und ich habe Senta Berger das erste Mal in meinem Leben, sie mir begegnet, auf der Hinterbühne des Schillertheaters in Berlin. Und Mona war neben mir, sie stellte uns vor und man kann das schwer beschreiben. Selbst auf der Hinterbühne im Halblicht ist das eine Frau gewesen, die nicht nur irrsinnig talentiert war, irrsinnig gut war, irrsinnig schön war, sondern sie war irgendwie mehr als nur die Summe aller guten Eigenschaften. Das nennt man dann, glaube ich, einen Star. Und mit dieser Gabe, mit diesem Geschenk, mit diesem God-given Gift, wie die Engländer, Amerikaner sagen, ist sie natürlich unglaublich klug umgegangen, unheimlich intelligent, was die Rollenauswahl anging, was die Filmauswahl anging. Ich glaube, keiner hat in Jedermann häufiger, also sie hat nicht in Jedermann gespielt,
die
Botschaft gespielt, häufiger als sie, glaube ich. Das ist wirklich dann außergewöhnlich. Und mit so einer Frau dann im Rahmen von Maya Burkhardts Frauengeschichten sprechen zu dürfen, ist natürlich wirklich ein Privileg. Und ich bin dafür sehr, sehr dankbar. Ich kann es nur wieder sagen.
Hat dich manchmal einen Ruf oder auch so eine Aura, hat dich das manchmal vorher, na sagen wir mal, defensiv eingestellt vor so einem Gespräch? Hat das manchmal diese Neugierde beeinflusst, beeinträchtigt, getrübt womöglich?
Also ich glaube, ich habe Respekt vor der Person und weniger vor der Funktion, egal wer da kommt. Gott sei Dank leide ich nicht unter Lampenfieber, das kann man ja nicht beeinflussen. Und ich glaube, dass wenn man den Menschen sucht, der das Ganze möglich gemacht hat, was man dann Karriere nennt oder Erfolg nennt, wenn man den Menschen dahinter sucht, kommt man zu interessanten Ergebnissen. Achtung, das heißt nicht, dass ich in seiner Privatsphäre rumbastele. Aber natürlich ist sowas interessant, wenn Senta Berger sagt, ihre Mutter ist putzen gegangen. Ihr Vater hat viel getan auch, dass sie das alles macht. Also die elterliche Liebe hat sich komplett auf diese Frau fokussiert, auf dieses junge Mädchen. Das ist dann schon ein Weg, wo man, wie meine Mutter gesagt hätte, Haltung annimmt.
Die Haltung ist ja gar nicht so schlecht, wenn man in so ein Gespräch geht, weil am Ende muss man ja von irgendwo auch starten und eine Perspektive einnehmen. Manchmal vermittelt man, das würdest du mal sagen können, auch einem Gast vielleicht eine Sicherheit, nimmt ihm die Nervosität, weil auch das kommt ja vor. Auch Menschen, die sonst in der Öffentlichkeit mal eine Rede halten müssen, wie Wissenschaftlerinnen oder auf Bühnen stehen oder so, haben ja, sagtest du das gerade, Lampenfieber womöglich, sind sie nervös im 1:1-Gespräch, wenn es um sie selbst geht und nicht um ihre Kunst. Gibt ja dieses Zitat von Romy Schneider, die sagte, auf der Bühne kann ich alles oder vor der Kamera kann ich alles, im Leben nichts.
Ja.
Das ist vielleicht etwas weit gefasst für viele, aber...
Ja, die Bühne ist ein geschützter Raum, die Kamera ist ein geschützter Raum. Ich kenne ja viele sehr bedeutende Schauspielerinnen, Schauspieler, die auch Männer, die mit dem Leben nicht so gut klarkamen wie mit der Kunst, die sie können. Wir kennen das übrigens auch von Profifußballspielern, die nach ihrer sehr erfolgreichen Profifußballkarriere plötzlich im bürgerlichen Leben nicht klarkommen, weil es nach völlig anderen Gesetzen geht. Ja. Und natürlich darf man nicht vergessen, der prominente Mensch macht die Irrtümer seines Lebens und die Fehltritte alle vor einer großen, interessierten Öffentlichkeit, was dem Normalbürger erspart bleibt. Der wird diese Fehltritte verbergen. Und ich denke, das macht den Menschen aber spannend. Den Menschen macht spannend, dass er irrt, dass er nicht nur verletzt wird, sondern auch verletzt, dass er manchmal eine Situation falsch einschätzt und dann nicht so erfolgreich ist, wie er sich das vielleicht erträumt hat. Das macht doch den Menschen aus. Und ich mag einen Satz überhaupt nicht, nämlich Schuster, bleib bei deinen Leisten. Wenn alle Schuster bei ihren Leisten blieben, würde es nie eine unternehmerische Leistung geben, weil das unternehmerische Risiko ist sozusagen das Salz im Leben. Nicht nur bei Unternehmern, sondern wir sind ja auch Lebensunternehmer, finde ich. Und wir versuchen unsere knappe Lebenszeit auch irgendwie einigermaßen gut dadurch zu wursteln. Ja? Also, nein, ich schließe dieses Kapitel jetzt mit großer Freude. Und da ich für den NDR so viele Filme noch machen darf, Projekte machen darf, plus Talkshow und noch ein neues Buch schreibe, denke ich, es ist jetzt auch gut nach 10 Jahren. Und ich klappe dieses Buch von Maya Burkhardts Frauengeschichten sehr gerne zu und danke wirklich von Herzen den Zuhörerinnen und Zuhörern für diese Treue über 10 Jahre. Und in jedem Ende wohnt auch die Chance für einen Neuanfang.
Als wir vor 10 Jahren miteinander gesprochen haben zu Beginn dieser Reihe, da hast du vor Publikum, war das übrigens ja in Neustadt am Rübenberge, dieses erste Gespräch, gesagt, lerne Abschied nehmen als eine Lebensweisheit. Das wäre ein Abschied jetzt.
Ich kann gut Abschied nehmen, das muss ich gestehen. Also von Menschen, die ich liebe, vielleicht nicht oder sicher nicht, aber von Orten, von es hat alles eben ein Ende. Und ich finde immer, dass man auch nicht nur gucken muss, was der Arbeitgeber für den Angestellten tut, sondern auch, was der Angestellte für den Arbeitgeber tut. Also nun bin ich kein fester Mitarbeiter des NDR, sondern ein Freier, darauf lege ich auch größten Wert. Aber ich finde, dass das Projekt Maya Burkhardts Frauengeschichten hat jetzt ein süffisantes, schönes Ende gefunden mit Iris Berben, die wir ja noch hören werden, die noch ausgestrahlt wird. Das ist ein ganz entzückendes, ein ganz wunderbares Gespräch geworden mit Iris Berben und da bin ich sehr glücklich, das habe noch führen zu können und mehr geht dann sowieso nicht.
Genau, hingewiesen sei auf dieses Gespräch schon einmal die letzte Folge, die wirkliche letzte Folge Maya Burkhardts Frauengeschichten auf NDR Info mit Iris Berben, steht aber jetzt auch schon online, wie übrigens auch alle diese Folgen, aus denen wir Ausschnitte gehört haben, Senta Berger, Marianne Segebrecht, Doris Dörrie, Katrin Sass und Annette Humpe.
Und wenn ich hinzufügen darf, es gibt noch ein schönes Buch im Markt, das heißt 10 Frauen und das ist zum Beispiel ein Gespräch mit Senta Berger oder Annette Humpe drin und das kann man im Buchhandel ihres Vertrauens noch erwerben.
Ich wollte trotzdem noch mal sagen zu Iris Berben, neulich war Iris Berben zusammen mit Marius Müller-Westernhagen in der NDR Talkshow.
Genau.
Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, ich habe das als Zuschauer zu Hause erlebt und verfolgt, wie da etwas entstand. Bälle, Funken flogen durch die Luft. Man gab sich da ein Gespräch, eine Erinnerung. Es stellte sich dann heraus, dass Marius Müller-Westernhagen und Iris Berben vor ich weiß nicht wie vielen Jahren mal einen Film gedreht hatten, beide vergessen hatten, was es war. Nur Marius Müller-Westernhagen hatte einen Dealer gespielt, einen Kleinkriminellen irgendwie. Es war herrlich. Also, ein Gespräch muss auch irgendwie gelingen. Hast du dafür noch einen Rat?
Bei der NDR Talkshow ist es ja so, dass wir Menschen einladen, die sich entweder bei uns neu kennenlernen oder nach langer Zeit wieder treffen. Und da ist es genauso, als wenn man das bei sich zu Hause macht. Wenn man bei sich zu Hause 6, 7 Leute einlädt, die sich jetzt lange nicht gesehen haben und die sich nicht jeden, weiß ich nicht, einmal im Monat sowieso immer treffen, dann entsteht etwas oder es entsteht gelegentlich auch mal nichts. Und an diesem fraglichen NDR Talkshow-Abend mit Marius Müller-Westernhagen und Iris Berben ist natürlich viel entstanden. Und der Tipp ist, Barbara Schöneberger und ich haben ja eine Losung. Wir nehmen die Gäste ernst, aber uns nicht wichtig. Unsere Aufgabe ist, wie 2 Menschen vorm Kamin, wir müssen das Feuer sozusagen keep the fire burning. Und wenn das Gespräch läuft, nehmen wir uns zurück. Das ist, glaube ich, die Kunst oder das Handwerk oder so sollte man es machen. Man sollte, das ist zumindest mein Credo, versuchen, möglichst hinter die Gäste zurückzutreten, wenn man die NDR-Talkshow moderiert. Gelingt mal besser, gelingt mal schlechter, so wie der Mensch eben ist.
Ich sage vielen Dank für dieses Gespräch, Hubertus Meyer-Burkhardt. Und ich sage vielen Dank für 10 Jahre Meyer-Burkhardts Frauengeschichten auf NDR Info.
Und ich danke dir, lieber Oke, weil du warst am Anfang dabei und du warst am Ende dabei.
Sehr gerne.
Was kann schöner sein?
Dieses und viele andere Gespräche aus der Reihe Meyer-Burkhardts Frauengeschichten finden Sie übrigens in der ARD Audiothek.
Ich stehe in einem Weinberg in Martinsthal bei Eltville.
Auf einem Schneefeld an der Kreuzalm in Garmisch-Partenkirchen.
Hier über dem Tempelhofer Feld mitten in Berlin.
Im Morgengrauen auf einem Schlachthof am Niederrhein.
Wir sind vor Ort. Dort, wo Probleme auftauchen.
Hier sind Giftstoffe drin, Arsen, Cadmium, all die Stoffe, die aus der Aluminiumproduktion zurückbleiben.
Und dort, wo Lösungen gesucht werden.
Pflegemangel muss anders angegangen werden.
Unsere Reporterinnen und Reporter sind überall in Deutschland und hören zu.
Dass wir ja wirklich echte Friedensarbeit machen mit den jungen Leuten. Und die, die hier sind, die werden nicht untereinander schießen.
Stadt, Land, Mensch. Die Deutschland-Reportage. Das neue Reportageformat der Inforadios der ARD.
Mit dem Rollstuhl spätabends in Baden-Baden in den ICE steigen, bedeutet, Servicepersonal ist nicht mehr da.
Was sich in der Region ereignet und was uns als Gesellschaft betrifft, kreuz und quer durch die Republik und immer nah dran.
Wie viele Kühe haben Sie hier ungefähr?
Also wir brauchen uns, glaube ich, jetzt nicht siezen. Hier im Dorf duzt man sich.
Stadt, Land, Mensch. Die Deutschland-Reportage. Jederzeit in der ARD-Audiothek.